Ich möchte beginnen mit einem kleinen Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Denk du in mir, o Jesus, dann denke ich licht und klar. Sprich du aus mir, o Jesus, so spreche ich mild und wahr. Wirk du durch mich, o Jesus, gerecht ist dann mein Tun, geheiligt meine Arbeit, geheiligt auch mein Ruhen. Erfüll mein ganzes Wesen, durchdring mein ganzes Sein, dass man aus mir kann lesen, die große Liebe dein. Mach, dass ich hier auf Erden durch deine Gnad Gewalt kann allen alles werden, komm, werd in mir Gestalt. Amen. So möge der Herr mich führen, dass ich was Gescheites zu euch sag und euch, dass ihr auch Ohren habt, die hören. Ja, das Thema heute, bringt das was, wenn man nach Glück strebt, findet das Streben nach Glück wirklich auch Erfüllung? So ist es abgedruckt und ich werde ein bisschen davon sprechen. Als Kind habe ich manchmal so Zeichentrickserien geschaut, Paulchen Panda, Vicky und die starken Männer, Biene Maya, so manche können sich da erinnern an das Ganze. Und dann gab es auch eine nicht so bekannte Sendung, die hieß Herr Rossi sucht das Glück. Kann sich da jemand erinnern? Herr Rossi sucht das Glück. Und ich muss immer wieder an diesen Zeichentrickfilm denken, nicht weil ich den Inhalt noch groß weiß, sondern eben der Titel. Herr Rossi sucht das Glück. Herr Meier sucht das Glück. Beate sucht das Glück. Franziska sucht das Glück. Und es wird immer wieder argumentiert, dass der Mensch jemand ist, der letztlich Glück sucht. Alle suchen das Glück, aber die wenigsten finden es. Und wo das Glück zu finden ist, das wissen wir eigentlich. Jesus hat nämlich gesagt, glücklich sind und so weiter. Wo hat er das gesagt? In der Bergpredigt, die Seligpreisungen. Und mit denen möchte ich mich ein bisschen befassen oder zusammen mit euch. Ich möchte diese Bergpredigt einfach mal vorlesen, dann ist der Vortrag schon rum, da brauche ich nichts mehr weiter sagen. Nee, den Anfang natürlich nur. Und wir hören heute übrigens auch einen Abschnitt aus der Bergpredigt, gell? Tagesevangelium von der rechten und falschen Sorge. Sorge, die ich nicht lebe, von Dale Carnegie, war ein Bestseller über fast ein paar Jahre lang. Und das ist also heute Thema des Evangeliums. Aber ich beginne jetzt mal zu lesen, Matthäus Kapitel 5. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch, jubelt und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Und dann geht's noch weiter und weiter. Der nächste Abschnitt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das griechische Wort für selig heißt Makarios. Gibt einen Mönchsvater, der heißt Makarios, ein sehr bekannter, ist ein sehr schöner Name, auf Lateinisch heißt Felix. Also glücklich Wer ist glücklich? All jene, die hier Jesus nennt. Glück also ist woanders zu finden als auf dem Mittelmeer, wenn ich mich herumtreibe in einer großen Yacht. Glück ist woanders zu finden als auf einem Berg, wo ich da in die Landschaft schaue. Freilich ist es schon etwas Schönes und bringt auch Glücksmomente in unser Leben. Aber dass es eine dauerhafte Haltung von Glück in uns gibt, ja, das ist noch was anderes. Und davon spricht eben Jesus hier in der Bergpredigt. Ich habe das schon oft gesagt, wir Menschen, wir Christen haben einen grundlegenden Zug, der nicht sehr schön ist. Nämlich, wir sind ganz schön ungehorsam. Ungehorsam wem gegenüber? Gott gegenüber. Ungehorsam gegenüber dem, was er uns sagt. Denn Gott gibt ja verschiedenste Anweisungen. Er gibt uns ja im Grunde alles an die Hand, was wir nötig haben. Und natürlich insbesondere in der Bergpredigt, wie viele sagen, das Evangelium im Evangelium. Und es lohnt sich wirklich mal, sich mit der Bergpredigt auseinanderzusetzen, intensiver. Nicht nur mal einen Satz herausnehmen und sagen, den versuche ich zu leben, dann wird es nämlich auch schwierig. Man muss die ganze Bergpredigt im Kontext sehen, wie das heißt. Man muss sie als Einheit betrachten und auch die Seligpreisungen. Es nützt nichts, wenn wir nur eine Seligpreisung leben. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das können wir am besten, ne? Traurig sind wir ganz gut, oder? Das ist das Leichteste. Wenn ich schon früh aufstehe, Traurigkeit ist schnell da. Also, ich komme natürlich auch kurz auf diese Seligpreisungen, was das auch konkret bedeutet. Man muss nämlich immer das eine wissen, die Heilige Schrift, die können wir nur kapieren, verstehen, wenn wir auch unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen. Wenn wir uns auch bemühen, ein Leben frei von Sünde zu führen. Wenn wir uns bemühen, uns nach Gott auszurichten. Wir brauchen praktisch Augen des Glaubens und Ohren des Glaubens, sonst gibt es Verzerrungen. Denn die Bergpredigt und vor allem die Seligpreisungen werden auch von politischen Gruppen hergenommen und sozusagen in ihr Parteiprogramm integriert. Also wichtig ist es, die Bibel wirklich ernst zu nehmen, Gott wirklich zu uns sprechen zu lassen, sich Zeit zu nehmen für einzelne Sätze Gottes. Gestern am Mittagstisch haben wir uns in kleiner Runde unterhalten und dann habe ich auch gesagt, das ist eigentlich auch ein Problem unserer Zeit, wie es Augstein ausgedrückt hat, der Spiegel-Herausgeber. Die Menschen von heute sind unterinformiert, weil sie überinformiert sind. Das ist das große Problem. Wir haben zu viele Informationen, zu viele Stimmen, die ständig auf uns hereinbrechen. Immer wieder neue Appelle. Ich sage für mich, ich habe nicht einmal noch die Bücher von Papst Benedikt, dem 16. gelesen und schon kommt der nächste Papst, soll ich das wieder lesen? Also soll keine Kritik sein, aber es ist zu viel. Ich glaube, jeder kann das mitfühlen und jedem geht es auch so. Gell? Also weckt die Neugier und befriedigt die Neugier auch kurzfristig. Ich sage es ja immer wieder neu, wenn du jeden Tag Radio Horeb hörst, über 10 Stunden hinweg, dann könntest du das mal in die Beichte bringen. Das ist vielleicht zu viel. Ja? Du hörst ja nur. Das ist ja das. Wir hören schöne Sachen an, aber wir müssen das ja auch umsetzen. Wir müssen das Christsein ja im Alltag praktizieren und nicht daheim in der Küche beim Bügeln. Da ist es leicht. Und da ist der Aspekt gegeben, wo es oft hängt, dass wir dann, auch wenn wir in schwierigen Momenten unseres Lebens stehen, wo nicht alles glatt läuft, nicht sozusagen herumflattern wie die Hühner und sagen, wohin soll ich mich wenden? Und dann passiert es, dass jemand über Jahre hinweg vielleicht so ein ganz gutes geistliches Leben führt und plötzlich passiert es, dass er bei irgendeiner weisen Hexe landet oder irgendeinem Heilpraktiker, der natürlich immer christlich ist. Das sind alles Tragiken, menschliche Tragödien zum Teil, die wirklich vorkommen. Das heißt also, das Vielerlei, das macht es noch nicht aus. Es geht darum, hier gleichsam das Wort Gottes im Herzen zu erwägen, darüber nachzudenken, was das bedeutet, und dann, dass ich versuche, dieses Wort, was ich vielleicht heute ein bisschen betrachtet habe, dann auch zu leben. Und wir wissen ja auch, welche Kraft das Wort Gottes hat, auch im Befreiungsdienst, wie stark auch zum Beispiel dieses Johannesevangelium wirkt. Der Beginn, im Anfang war das Wort, ist ja früher nach jeder Messe vorgelesen worden noch. Also wie auch hier dann die Geister immer wieder zurückweichen, wenn hier göttliches Wort kommt. Okay, aber das wäre mir jetzt mal wichtig, nochmal an den Beginn zu stellen, dass wir wirklich die Worte Gottes ernster nehmen. Dass wir nicht so viel hier mal und da mal was lesen und hören und anschauen, sondern es mehr erwägen. Mit dem ganzen, ja, wie soll man sagen, schwanger gehen, bis es dann zu einer Geburt mal kommt. Also das bloße Lesen der Bibel, das nützt ja auch noch nichts. Ja, wir Priester sind da immer in der Gefahr, und das kennt jeder, dass er sich vorbereitet auf die Messe und manchmal ist da nicht so viel Zeit. Es ist nicht immer gleich, dass man sich eine Stunde vor der Messe hinsetzen kann und meditieren. Das ist der Idealfall, kommt aber selten vor. Da sind wir auch immer versucht, schnell mal über den Schrifttext drüber zu, Seligpreisungen, okay. Und dann geht man hin und redet schnell mal ein bisschen was. Das hat man über Jahre natürlich schon intus. Aber noch wichtiger ist es also, wirklich das zu verinnerlichen. Nicht nur lesen, damit ist es auch noch nicht getan, dass ich sage, okay, ich mache meine Bibellesung jeden Tag und dann kann ich es wieder abhaken auf der To-Do-Liste. Nee, also das ist sehr wichtig, liebe Schwestern und Brüder. Man muss also wirklich intensiv darüber nachdenken und es auch reflektieren, was Gott da zu uns sagt. Die Bergpredigt. Für wen gilt sie denn? Die Bergpredigt, ist die für jedermann? Ist die für Hinz und Kunz, wenn man so schön sagt? Nein. Die Bergpredigt ist nicht für jedermann. Die richtige Ansicht bei den vielen, die es gibt, ist, dass die Bergpredigt hauptsächlich für die Jünger gehalten worden ist. Für die Jünger. Und Jesus geht auf einen Berg, heißt. Das ist auch schon mal interessant. Wir wissen, wo das Alte Testament sozusagen geschenkt geworden ist. Die Gesetzestafeln auf einem Berg, dem Mose. Und auch hier, Jesus geht auf einen Berg und verkündet, das ist nicht ganz richtig, aber ein bisschen, ein neues Gesetz. Aber es geht ihm hier nicht darum, Jesus, dass er zu den vielen Vorschriften nochmal ein ganzes Paket draufpackt. Das ist es ja, was ich am Anfang gleich gesagt habe, wo wir dann oft so hin und her gerissen sind, weil wir so viele Worte hören, so viele Stimmen. Wenn du Schnupfen hast und du sagst, mir geht's heute nicht gut, da kommt jemand und sagt, dieses Nasenspray ist gut. Der andere sagt, die Salbe musst du nehmen. Der andere sagt, du musst Essigwasser nehmen. Nur als Beispiel, wir haben sofort viele Stimmen, mit denen wir wieder umgehen müssen. Und so ist es ständig in unserem Leben. Immer kommen irgendwelche Appelle von irgendwoher. Auch wenn du mit dem Auto fährst, ständige Appelle, weg vom Gas, schnall dich an, du Schnalle, oder so. Also es sind ständige Appelle, die auf uns einwirken. Und das wäre sehr gut, wenn wir schauen, wenn jemand Appelle an mich richten darf, dann ist es Gott. Und die nehme ich ernst. Die Bergpredigt also wurde für die Jünger gehalten, Jesus geht auf den Berg und dann heißt es, er setzt sich hin. Ich habe es ja vorgelesen, er setzt sich hin. Der Rabbi, der eine Ansprache gegeben hat, der von großer Autorität war, hat sich immer hingesetzt. Könnte ja heute noch ab und zu erleben, wenn ein Kardinal Predigt hält, dann setzt er sich oft vor dem Altar hin und gibt die Predigt. Diese Predigt also wurde dann Menschen gehalten, die das Gehörte praktizieren sollten, damals und zu allen Zeiten nach ihnen. Es gibt ja die Auffassung, dass die Bergpredigt heute nicht mehr gültig sei für uns. Sie habe nur für einen bestimmten Zeitraum Gültigkeit gehabt. Sie habe und hat den Christen von heute nichts zu sagen. Und als ich mich so immer die letzten Monate, muss ich schon sagen, mit der Bergpredigt befasst habe, dann ist mir immer wieder mal was in die Hände gefallen, ohne dass ich das bewusst gesucht habe. Und dann lese ich so drüber, was da manche Theologen schreiben. Und dann muss ich sagen, äußerst schwach. Also die Bergpredigt ist nicht nur so eine Art Hilfestellung, damit du ein besserer Mensch wirst, so ungefähr. Die Bergpredigt hat wirklich große Sprengkraft, ist wirklich, wie man Jugenddeutsch sagt, ein Hammer. Jesus hat es ja gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und ihm ging es vor allem darum, dass man nicht hier, wie ich sagte, nochmal Vorschriften einhalten muss und noch mehr Vorschriften, sondern ihm ging es um eine weitaus größere Gerechtigkeit, wie er auch sagte. Nämlich ihm ging es vor allem darum, dass der Mensch schaut, hier drin, im Herzen, da muss das Entscheidende passieren. Man kann ja viele Riten ausüben, ne? Das ist ja ganz klar, Ritualismus, wenn man das nennt. Oder der normale Sonntagschrist, der hält es für die höchste Leistung, wenn er eine Kerze anzündet und dann bei der Mutter Gottes hinstellt und es noch schafft, ein Ave Maria zu beten. Dann ist das schon was Großes. Geschweige denn, wenn er einmal im Jahr nach Altötting marschiert. Da hat er sein Christsein praktisch für dieses Jahr dann schon gelebt, wenn er das geschafft hat. Also da geht es um weitaus mehr. Das wissen wir ja auch, wie oft Jesus zum Beispiel auch vom Herzen spricht, vom Inneren. Wir werden unrein, nicht dadurch, was von uns einströmt, sondern von innen heraus. Und da kommt es ihm immer wieder darauf an. Das wissen wir natürlich alle, aber wir sollten uns auch bemühen darum, dass wir wirklich diese richtig gute Beziehung zu unserem Gott bekommen und haben. Eine echt gute Beziehung, die sich eben unter anderem auch daran ausdrückt, dass wir ihm nicht nur immer durch das Gebetbuch hindurch begegnen. Lieber Gott, zwischen mir und dir so viel Papier. Dass wir es schaffen, auch mit ihm zu sprechen, ohne Bücher, ohne Gebetbücher. Die sind natürlich alle gut und schön. Ich habe ja auch ein formuliertes Gebet heute hier gesprochen. Aber es ist gut, sich solche schönen Gebete immer auch anzueignen. Das reichen wenige. Und die helfen uns dann auch, gleichsam sind sie ein Sprungbrett, dass ich mit Gott in Verbindung komme, dass ich zu ihm spreche, so wie wir untereinander sprechen. Darum geht es Gott immer wieder. Und darauf zielt eben Jesus ab. Ja. Also, das große Ziel der Bergpredigt ist, eine Auslegung des Königreiches Gottes zu geben, als etwas, das zunächst rein geistlich zu verstehen ist. Wir müssen jetzt praktisch den Schalter umlegen und die Augen des Glaubens aufmachen und die Ohren des Glaubens, um das zu begreifen, was Jesus hier sagt in der Bergpredigt. Und ich kann die ganze Bergpredigt leider nicht auslegen heute, aber einen kleinen Teil. Und zumindest soll es ein Impuls sein für euch. Ihr seid ja hier auch auf Exerzitien. Ist auch mal gut, wenn man was hört und darüber nachdenkt. Also, praktiziert die Bergpredigt, so werdet ihr Christen. Richtig oder falsch? Richtig? Pech gehabt, falsch. Weil wenn du die Bergpredigt praktizierst aus eigener Kraft, funktioniert gar nicht. Da komme ich noch drauf. Das sind Anforderungen, die übersteigen uns. Das schaffen wir niemals, die Seligpreisungen zu leben, ohne den Beistand, ohne die Gnade Gottes, wie wir sagen. Also völlig falsch. Praktiziert die Bergpredigt, so werdet ihr Christen. Gleich vergessen den Satz. Gell? Richtig ist, weil ihr Christen seid, das seid ihr doch alle, oder? Ist jemand nicht Christ? Dann taufe ich gleich. Aber weil ihr Christen seid, lebt nun auch so. Das ist eine Programmanweisung für Christen. Und wenn dich jemand fragt, was ist ein Christ, liebe Anita? Da sagst du, der geht jeden Sonntag zur Messe, ne? Der geht einmal im Jahr nach Altötting. Der betet jeden Tag Vaterunser.
Einer, der Christus nachfolgt.
Sie sagt, einer, der Christus nachfolgt. Ja.
Oder ihn als Freund hat.
Genau. Ich bring's mal so, überlegt euch mal, wenn jetzt, kommt ja kaum vor, gell? Könnte ja mal sein, dass wir eine neue Zeit bekommen, ich glaube dran, dass wir noch viel mehr herausgefordert und gefragt sind. Gell? Und dann sagt jemand, du, ich bin jetzt schon, kannst du sagen, ich bin Türke, ich bin Moslem, kannst du sagen, was ist ein Christ? Dann gibst du eine Antwort. Welche Antwort gibst du? Gar nicht einfach, hm? Der katholische Christ, der fängt dann an, ja, du musst sonntags in die Kirche gehen, da geht's schon los, du musst. Ne? Du musst abends beten. Das sind schon so Sätze, die dann kommen. Aber es trifft sich ja alles nicht, der Christ ist weitaus mehr. Ein Christ ist jemand, um es einfach zu sagen, der Christus im Herzen hat. Der mit Christus, in Christus, durch Christus lebt. Und wir tun das alle nicht so ganz perfekt, glaube ich. Aber das können wir ja einüben, dafür sind wir ja da. Exerzitien heißt ja Übungen. Weil ihr Christen seid, lebt nun auch so. Und dann kann ich verweisen, wenn dieser Achmed mich fragt, sage ich, weißt du, ich habe ein Buch, da schaue ich jetzt nach. In dem Buch steht, was du machen musst, was ein Christ ist. Und dann sage ich, nimm mal das Evangelium, schlage auf. Matthäus 5. Matthäus, was ist das für ein Mann? Okay, da geht's weiter. Da kann man schon Einführung machen. Aber wir machen Matthäus Evangelium, 5. Kapitel und dann, boom, wie ich es gesagt habe, kommt der Hammer, die Bergpredigt. Da ist ausgedrückt, wie ein Christ sein soll. Denn Jesus gibt erst einmal in den Seligpreisungen eine Charakterbeschreibung eines Christen. Charakterbeschreibung eines Christen. Ja, wir können also die Bergpredigt nicht einfach so leben, einfach so umsetzen aus eigener Kraft. Damit wir das können, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, damit wir befähigt werden, die Bergpredigt zu leben. Und ein zweiter Grund, warum es gut ist, sich mit der Bergpredigt auseinanderzusetzen, ist jener, wenn ich das so lese, so geht es mir zumindest und vielleicht anderen auch, dann merke ich, naja, da braucht es schon noch ein bisschen Umkehr. Die Bergpredigt zeigt uns die Notwendigkeit der Umkehr. Wir sehen, da ist ein hoher Berg, wie soll ich den erklimmen? Und ich sehe, ich bin so armselig, so schwach. Es zeigt mir also die Notwendigkeit meiner Umkehr. Es zeigt mir auch, die Notwendigkeit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich brauche dich, ich kann das nicht. Ich komme ja gleich noch drauf, gleich auf die erste Seligpreisung. Wir sind ja so geprägt, dass wir alles selber machen wollen. Uns wird es ja auch gelehrt, schon in der Familie, in der Schule, wird uns immer wieder gesagt, streng dich an, dann schafft es schon. Und so ist es dann auch im geistlichen Leben. Streng dich an, dann wird es schon. Reiß dich zusammen, wenn du zusammengerissen bist, dann bist du nicht mehr ganz. Ist klar. Also, es geht anders. Ein dritter Grund auch. Je mehr ich die Bergpredigt lebe und praktiziere, je mehr, desto mehr bin ich auch gesegnet. Der Segen Gottes kommt immer stärker auf mich herab. Und ich mag es gleich dann nachher fest an der ersten Seligpreisung. Also wenn du Kraft und Segen erfahren willst in deinem Leben, dann kannst du dir natürlich ein großes Benediktuskreuz umhängen. Bin ich dagegen. Oder eine Sammlung von Medaillen von der heiligen Philomena und heiligen Padre Pio. Und eine wunderbare Medaille, möglichst in drei verschiedenen Ausführungen. Das kannst du schon machen. Ist auch gut. Aber es geht um noch mehr. Die Segnungen Gottes erreichen mich nämlich dann, wenn ich in Gemeinschaft mit ihm lebe. Wenn ich die Tugenden praktiziere und nicht nur darüber lese. Das ist immer so ein Übel in uns. Wenn wir was lesen, theoretisch, dann meinen wir, wir haben es schon praktisch umgesetzt. Deswegen lesen wir vielleicht so viel, dann denken wir, wir machen es schon praktisch richtig. Ja, also die Segnungen Gottes, die kommen eben eigentlich anders über uns. Ich sage es immer, wenn du im KZ mal bist, vielleicht werden solche schönen Gebäude nochmal aufgezogen und dir wird alles abgenommen, der Rosenkranz, deine Medaillen, die Bibel. Wie geht's dir dann im Gefängnis? Kannst du dann bestehen? Also, kleiner Ausblick auf das, was vielleicht noch kommen kann. Wir brauchen heute wirklich wahre Christen. Christen, die also es ernst meinen. Die nicht nur sozusagen sporadisch aus den Löchern herauskommen und dann wieder in die Löcher reingehen bei den großen Veranstaltungen. Man macht heute immer wieder so große Events. Ich bin nicht völlig dagegen, aber auch nicht völlig dafür, weil da auch eine Gefahr drin liegt. Wenn eine große Stadtmission ist, war in Regensburg gewesen vor einigen Jahren, dann ist die Vorbereitung auf diese Stadtmission so intensiv, so anstrengend und die kostet auch noch was. Und dann gibt es eine wunderbare Plakate und wunderbare Flyer in Hochglanz. Wunderbar, alles gut. Aber dann muss man halt auch mal nachher fragen, wie ist denn der Erfolg gewesen? Als ich bei einer Veranstaltung war, da waren halt Leute, die kennst von daher und daher. Da waren nicht irgendwelche Leute, die suchend sind oder von außerhalb. Ich will das jetzt nicht negativ bewerten, nicht falsch verstehen, aber einfach mal kritisch anschauen. Die beste Evangelisierung kannst du eigentlich machen, wenn du immer bereit bist zu evangelisieren. Wenn du immer bereit bist, Antwort und Rede zu stehen für deinen Glauben und dann kannst du im Zugabteil missionieren, im Arztzimmer missionieren, wo du hingehst oder auf die Straße stellen. Das wäre ohne großes Konzept, ohne viele Plakate und ohne großen finanziellen Aufwand im Grunde möglich. Aber es ist kaum jemand, der sich das zutraut. Ich habe auch mit jemandem vor kurzem erst in diesen Tagen gesprochen. In Rom, da gibt es Tausende von Priestern, Tausende von Ordensleuten, sogar Hunderte von Bischöfen, sogar Kardinäle soll es da geben. Und Universitäten und alles. Und da wird viel gelehrt. Da werden Symposien gehalten. Wie evangelisieren wir in der Welt von heute? Auch schön. Da habe ich mit einem Mitbruder gesprochen, das ist schon 10 Jahre her mittlerweile fast. Und ich habe gesagt, auf dem Weg von der Lateran-Universität hier zur Heiligen Stiege, das wird von Passionisten betreut, da haben mich mehrere Leute angesprochen oder unsere Gruppe. Und wollten irgendwelche Informationen haben. Das sind Touristen, die haben Zeit. Und wenn die eben Ordensleute sehen oder Bischöfe meinetwegen oder Priester, dann kann man in diesem kleinen Stil weitaus effektiver von Gott Zeugnis geben und missionieren. Versteht ihr das? Also nicht, dass ich was schlecht machen will, aber jeder ist gerufen. Jeder, nicht nur ich oder du, sondern jeder sollte sich da überlegen, wie viele Menschen habe ich in meinem Leben schon zu Gott geführt? Wenn das auf meinem Grabstein stehen würde, er hat einen Menschen zu Gott geführt, dann ist es immerhin schon etwas. Ich bin überzeugt, dann kannst du auch nicht verloren gehen, wenn wir Menschen zu Gott führen. Aber wir können die natürlich auch nur dann zu Gott führen, ja, wenn wir auch selbst begeistert sind von unserem Gott, von unserem Glauben. Ist doch klar, ne? Der Vater ist begeistert von Bayern München und schleppt dann seine Söhne und die Töchter mittlerweile auch schon ins Stadion. Und die Begeisterung schwappt über. Das kriegt das Kind mit. Und so kannst du dich mal als Vater fragen, was habe ich meinen Kindern hier beigebracht? Welche Begeisterung habe ich meinen Kindern vermittelt? Begeisterung für Mülltonnen? Begeisterung für Pappkartons? Ja, Begeisterung für Gott. Das ist es, was die Kinder sehen müssen. Dass die Eltern da sind und beten. Dass die Kinder, wenn sie nachts in Kaaba wollen, sehen, wie der Vater auf den Knien liegt und betet. Das reißt hin. Nur kannst du noch so viel erzählen, wie wichtig es ist, in die Kirche zu gehen, wenn der Vater selbst nur dreimal im Jahr reingeht. Da wird keine Begeisterung überschwappen. Also ganz klar. Gut, ich will mich nicht verlieren in zu vielen Dingen. Jetzt schauen wir mal die Bergpredigt kurz an. Die Bergpredigt ist wie eine Symphonie, ein großes musikalisches Werk. Nun ist das Ganze einer Symphonie ja größer und wichtiger als die einzelnen Bestandteile. Guten Morgen. Es sind immer die Kleriker, die einschlafen. Das ist, schaut mal die Predigt an, die Priester, wie sie drin hocken, schlafen meistens. Die müssen ja auch mal schlafen. Also wir dürfen das Ganze nie aus den Augen verlieren. Also die Bergpredigt ist wie eine Symphonie. Also wir müssen sie als Ganzes verstehen. Wir können nicht einfach eine Aussage herausnehmen und die gesondert behandeln, betrachten, wie auch immer. Es ist also in der Bergpredigt auch, und das ist mir jetzt aufgegangen und wird mir noch mehr aufgehen, das ist, stelle ich mir zur Aufgabe für die Fastenzeit, dass ich jetzt dranbleibe nochmal, richtig konsequent, jeden Tag, Stück für Stück. Also, dass wir nicht einfach etwas herausbrechen, sondern die in einem Guss sehen. Und es ist wirklich eine logische Abfolge. Das ist wirklich hochinteressant. Ich werde jetzt dann diese logische Abfolge der Seligpreisungen kurz skizzieren. Wie das aufeinander aufbaut. Das ist wirklich großartig, wenn man das erkennt, was Jesus hier vermittelt. Denn Jesus sagt nicht einfach so, wie wir es tun. Ich mache jetzt da, ich sage mal da was vom Schlafen und dann sage ich mal da was vom Evangelisieren, also was mir so ein bisschen kommt. Aber Jesus hat hier volle Struktur. Immer. Alles, was er sagt, hat große Bedeutung. Und auch wie er sagt, auch der Zusammenhang sehen, auch beim Vater Unser, da ist es auch so. Das baut aufeinander auf. Das zu erkennen, da muss man meditieren drüber, um das gut zu begreifen. Aha, so hast du das gedacht. Ich sage Gott, er hat also noch Kapazitäten, die werden wir nie erreichen. Ja, also Jesus sagt all diese Dinge nicht rein zufällig. Es werden hier gewisse Forderungen vorangestellt, auf deren Grundlage dann weitere Dinge folgen. Also die Bergpredigt ist für die Jünger, die ist für uns. Die Bergpredigt darf ich dem Nichtchristen nicht als erstes in die Hand drücken. Ein Nichtchrist kann die Bergpredigt nicht leben und praktizieren. Er muss erst sozusagen den Heiligen Geist bekommen haben. Also ich kann von einem Nichtchristen nicht verlangen, dass er sich christlich verhält. Es braucht immer erst vorher die Umkehr, ne? Das kennt er ja auch schon. Es braucht die Umkehr zu Gott hin. Die muss ja mal irgendwann geschehen. Im Grunde sollte ja die Umkehr zu Gott hin in der Taufe geschehen. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir halt mit 3 Monaten oder bei mir 5 Tagen getauft worden sind. Da kann ich noch keine Umkehr vollziehen. Die Eltern sind natürlich da, die Sprachrohr sind sozusagen und Stellvertreter. Aber ich muss dann im Laufe meines Lebens an den Punkt kommen, wo ich das erkenne, was die Taufe ist. Das ist mir auch noch gar nicht so lange richtig bewusst geworden. Da braucht man manchmal Jahre. Die Taufe ist ja eine vollkommene Übereignung an Gott. In der Taufe sage ich, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ich werde ja in den Tod Jesu getauft und dann stehe ich als neuer Mensch auf. Das ist eigentlich Taufe. Ich gehöre mir jetzt nicht mehr selbst. Das ist echt nicht ohne. Wir gehören uns nicht mehr selber. Wir versuchen das natürlich immer wieder, dass wir denken. Aber wir sind hier vollkommen auf Gott bezogen, in ihn hinein getaucht, was ja richtig auch heißt, Taufe, tauchen. Ja. In den Seligpreisungen jetzt, wie ich vorhin sagte, wird der Charakter eines Christen beschrieben. Und wenn wir dann weitergehen in der Bergpredigt nur als Hinweis, das sechste Kapitel, wir hören heute einen Abschnitt aus dem sechsten Kapitel, das bezieht sich auf den Christen, wie er sein Leben in der Gegenwart Gottes lebt. In aktiver Hingabe an ihn und in absoluter Abhängigkeit von ihm. Und Jesus weiß natürlich, was eines der Haupthindernisse dafür ist, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben und in totaler Hingabe. Was ist das? Soldi, Kohle. Von Geld spricht er immer wieder. Also werden wir heute auch hören dann davon. Also es geht im Kapitel 6 um den Christen in seiner Beziehung zum himmlischen Vater. Und was steht im Zentrum der Bergpredigt in Kapitel 6, praktisch im Herzen? Was ist das? Vater, richtig, Vater unser. Genau in der Mitte, auch wunderbar. Ja, wenn man einen Christen charakterisieren will, anhand dessen, was Jesus in der Bergpredigt sagt, dann könnte man drei Prinzipien herausschälen. Erstes Prinzip. Ein Christ ist jemand, der notwendigerweise darum besorgt sein muss, das Gesetz Gottes zu halten. Das ist erstmal grundlegend. Das Gesetz Gottes, die Gebote sind natürlich die Stützpfeiler für unser christliches Leben. Ja, jetzt will ich nicht über die Gebote Gottes noch ausführlich sprechen. Wir wissen, wie die unterhöhlt sind und entleert worden sind in der Gesellschaft, in der Politik und so weiter. Aber der Christ ist darum besorgt, das Gesetz Gottes zu halten. Dann, ein Christ ist immer jemand, der sich bewusst ist, dass er in der Gegenwart Gottes lebt. Immer sich bewusst machen, immer wieder neu. Wir entdecken sehr häufig, wie schnell wir abdriften, wie schnell unser Herz sich etwas zuwendet, einem Gegenstand oder einer Person oder einem Ereignis. Deswegen immer sich zu fragen, ist ganz gut, wo ist jetzt mein Herz? Wo ist jetzt mein Herz? Bin ich jetzt in der Gegenwart? Bin ich jetzt in der Gegenwart Gottes? Oder denkst du schon dran, hoffentlich gibt es heute was Gescheites zu essen? Bin ich schon voraus? Oder kreist du schon wieder um ein Problem, das du hast? Und schaust, wie schaffe ich es, zum Pater James zu kommen heute noch? Also das sind die Dinge, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wo bin ich denn jetzt gerade? So mancher Mann wird denken, ich wäre zum Frühschoppen gegangen heute. Bitte, du bist frei. Du musst dir meinen Schmarrn nicht anhören. Ja. Aber das sind die Dinge, die entscheidend sind. Der Christ ist sich bewusst, ich stehe in der Gegenwart Gottes. Deswegen ist es eine der Hauptlügen, die man hört, ich bin ja so allein. Du bist doch nicht allein. Ist doch eine Lüge, du bist doch nie allein. Oder? Sag ich was falsch? Kann Widerspruch sein, bitte. Du bist doch nie allein. Verlässt dich Gott? Verlässt dich Gott, wenn du Ehebruch machst? Auch nicht. Gott bleibt immer bei dir. Wenn du untreu bist, bleibt er doch treu. Ist doch wunderbar, oder? Ist doch schon mal ein Pfund. Ist doch schon mal ein Pfund, das wir haben. Gott ist doch wirklich da. Er ist jetzt auch da. Auch wenn du so traurig bist und denkst, um Himmels Willen, wie soll das weitergehen mit mir? Nein, Gott ist jetzt da. Er will dir zur Seite stehen. Und wir müssen uns sozusagen immer wieder schütteln, dass wir uns dessen bewusst machen, dass Gott wirklich mit uns ist. Und noch ein dritter Punkt. Der Christ ist jemand, der immer in der Furcht Gottes lebt. Furcht Gottes. Einen alten Priester gehört, wie er gesagt hat, das kann man doch heute gar nicht mehr sagen. Gott fürchten. Schlimm. Ich habe nichts gesagt, ich habe ihn respektiert, dass er ein alter Priester ist. Aber ich habe gedacht, du hast da keine Ahnung. Man versteht die Furcht Gottes nicht mehr. Gell? Wir sollen in der Furcht Gottes leben. Das heißt, wir sollen uns fürchten davor, Gott zu beleidigen. Fürchten davor, dass wir ihn verfehlen sozusagen, unser Ziel verfehlen. Das ist Furcht Gottes und hat was mit Ehrfurcht zu tun. In rechter Haltung Gott gegenüber zu stehen. In rechter Haltung. Sich bewusst machen, wer dieser Gott ist. Gott ist freilich jemand, der ganz nett ist und liebevoll und uns ganz nahe ist. Aber er ist auch immerhin noch der Herrscher des ganzen Universums, oder? Ich glaube schon. Also er ist immer noch ein bisschen größer. Gott auf Augenhöhe begegnen. Wir stehen im Gottesdienst, damit wir Gott auf Augenhöhe begegnen. Als ob Gott auch nur 1,80 groß ist. Ja, wenn er 1,80 groß ist, bin ich größer wie er. Also es sind alles so Dinge, die sich so schön anhören, die uns immer wieder vermittelt werden. Okay, aber das ist so, noch einmal, das ist nämlich schon ganz gut wichtig. Der Christ ist jemand, der das Gesetz Gottes hält, sich orientiert an den Geboten. Der Christ ist dann noch zweitens jemand, der in der Gegenwart Gottes lebt. Und der Christ ist jemand, der die rechte Furcht vor Gott hat. Ja, wer hat denn die Lehren der Bergpredigt am besten umgesetzt? In sein Leben. Jesus. Ja, stimmt schon. Der Herr selbst hat die Bergpredigt am besten umgesetzt und gelebt. Und er möchte, dass auch wir sie umsetzen, diese ganzen Prinzipien, diese Anweisungen der Bergpredigt ernst nehmen. Also, ein bisschen gucken. Die Seligpreisungen skizzieren also den Christen in seinen wesentlichen Charakterzügen und Merkmalen. Und die Bergpredigt im Ganzen, zur Wiederholung, sagt, willst du wirklich glücklich sein, dann ist das der Weg zum Glück. Also sind wir bei der Beantwortung unseres Themas. Wenn du glücklich sein willst, das ist der Weg zum Glück. Denn das Glück lässt sich nicht auf direktem Wege finden, sondern indirekt in diesem Sinne. Wenn ich mich an die Anweisungen Gottes halte, wenn ich seinen Weisungen gemäß lebe, dann bin ich glücklich. Wie oft sind wir unglücklich? Oft, gell? Und warum sind wir unglücklich? Weil wir sündigen, weil wir vielleicht auch schlechte Gedanken haben. Hat ja der Pater James auch gesprochen von den Gedanken, seinem Vortrag. Es beginnt in den Gedanken. Die Tat kommt später. Du musst immer schauen, welche Gedanken du in dir herumträgst. Und es ist gar nicht so einfach, Gedankenhygiene zu betreiben. Aber da musst du ansetzen. Also, ja, das Glück ist eben anders zu finden, als es uns gemeinhin gelehrt wird von der Welt. Wenn du Marlboro rauchst, bist du glücklich, oder? Oder wenn du deine Haut mit Schokoladensauce überziehen lässt, dann geht's dir gut. Das ist so die Botschaft, die wir immer mehr hören. Willst du wirklich glücklich sein? Dann nimm Haribo Gummibärchen. Also alle solche Botschaften, die ich jetzt mal so zusammengefasst habe. Also alle, und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Die erste Lektion, die ich aus den Seligpreisungen ziehe, ist, alle Christen sollen so sein. Also nichts nur etwas für Spezialisten, für Passionisten oder Kapuziner oder Redemptoristen oder sonst was. Für alle Christen ist das gültig. Man hat das ein bisschen stark propagiert in früheren Zeiten, die gewöhnlichen Christen und die außergewöhnlichen Christen. Das war nicht sehr positiv gewesen, weil man sich so natürlich verabschieden konnte, sehr schnell. Heiligkeit, das ist nur was für Priester und Ordensleute. Das hängt in den Köpfen der Menschen und Christen auch heute noch. Heiligkeit ist doch für jeden was, oder? Stimmt es?
Ja.
Ist richtig. Das ist gut, das können ja Widersprüche sein. Also Heiligkeit ist für alle was. Das Zweite Vatikanische Konzil hat da auch schlaue Sätze darüber formuliert. Die Berufung jedes Christen zur Heiligkeit wird da erwähnt. Das ist ganz wichtig, auch der Punkt. Wenn du nicht heilig sein willst, dann geh bitte nicht mehr zur Kommunion. Genau genommen. Denn das ist eben die Stärkung auf meinem Weg zur Vollendung, auf dem Weg der Heiligkeit. Das müssen wir uns immer wieder auch überlegen. Nach dem Motto, Schaden kann es nichts, es kann sehr wohl schaden. Also das ist grundlegend. Du musst immer wieder auch diesen Wunsch haben nach Heiligkeit. Ein abgesondertes Leben für Gott zu führen. Das ist ganz entscheidend. Und wir sehen schon, wir haben oft so viele Sätze vermittelt bekommen, so viele Leitsätze oder Lebensmottos, die wir verinnerlichen, die können wir aber vielleicht mal rausschmeißen aus uns, die falschen Lebensmottos. Alle Christen so sein. Zweitens, alle Merkmale sollen sichtbar sein. In allen Christen sollen alle diese Merkmale sichtbar sein, sich zeigen, manifestieren. Also wie gesagt, es ist falsch, dass ich sage, gut, ich liebe jetzt die Seligpreisung der Traurigkeit. Und der andere sagt, ich liebe jetzt die Seligpreisung der Verfolgung, denn verfolgt werde ich schon ständig. Schimpft ja jeder, dass ich in die Kirche gehe, aber ich bin ein Verfolgter. Also bitte, es gehört schön zusammen. Jede der Seligpreisungen bedarf in gewissem Sinn der anderen. Die Seligpreisungen bilden eine völlige Einheit und niemand kann sie auseinanderreißen. Und keine der Seligpreisungen als nächsten Punkt bezieht sich auf sogenannte natürliche Veranlagungen. Also es hat mit natürlicher Veranlagung nichts zu tun. Denn es gibt Leute, die sind von Haus auf sehr sanft oder still oder friedfertig. Da kann ich nur sagen, dass ich die Seligpreisungen genau gelebt habe oder lebe. Da muss ich vorsichtig sein. Also jede einzelne dieser beschriebenen Charakterzüge beschreibt einen Zustand, den die Gnade allein und auch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes herbeiführen kann. Also das ist uns, glaube ich, klar, dass kein Mensch von Geburt an und vom Wesen her so ist, wie unser Herr es hier dann beschreibt. Und diese Beschreibungen beschreiben auch sehr deutlich den wesentlichen und ganzen Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Jesus arbeitet hier sozusagen heraus den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Und wir sollten das immer wieder auch mal bedenken, was mir immer ein bisschen sauer aufstößt, dass es immer wieder heißt, bei den Menschen sein, die Nähe der Menschen zu suchen, ihre Anliegen aufnehmen, schön. Was hat sich daraus entwickelt? oft ein purer Humanismus. Das ist ja schön, wenn ein Bischof mit Leuten eine Pizza isst und ein Bier trinkt oder ein Glas Rotwein, es ist nichts Verkehrtes. Aber wenn er das ausschließlich tut und nicht mehr Zeugnis gibt, von Gott und vom Glauben spricht, dann ist das ein Blatt Papier, was du nehmen kannst und wegwerfen. Aber das ist es, was heute zählt. Diese Dinge sind wichtig und viele sind schon gescheitert. Viele Priester waren zu viel bei den Menschen, waren zu viel im Wirtshaus. Und mittlerweile sind sie vielleicht irgendwo in einer Bewahranstalt. Ja, also es braucht wirklich auch eine gewisse Distanz von der Welt. Das müssen wir vielleicht wieder neu lernen. Papst Benedikt hat es kapiert, hat es auch angesprochen. Entweltlichung, das ist das Programm, das sich die Kirche aufs Jackett heften soll. Auch schauen, dass wir ein Stück wieder Distanz kriegen zur Welt. Denn wir werden ja immer mehr, und sind es ja schon, es ist ja schon zu spät, aufgefressen worden vom Geist der Welt. Und wir begreifen sozusagen die Anordnungen Gottes gar nicht mehr, was Gott mit uns will, was Gott mit uns vorhat. Wir können keine richtigen Antworten mehr geben. Es geht doch nicht nur darum, dass du eine gute Ausbildung machst und dann einen guten Beruf hast und dann viel Geld verdienst, ein Haus baust, eine nette Frau hast und so weiter. Das ist doch gar nicht das, was Jesus sagt, was man machen soll. Zwei völlig unterschiedliche Welten. Der Christ und der Nicht-Christ. Wir Christen leben in dieser Welt. Stimmt, können wir nichts dran machen. Sind auf Feindesgebiet, sage ich immer. Ich fühle mich hier nicht so wohl. Fühlst du dich hier wohl auf dieser Welt? Sagst du super? Kannst du eigentlich nicht? Weil du spürst, ich bin in der Verbannung, kleine Theresia vom Kind Jesu gesagt. Hier bin ich in der Verbannung. Wir sind im Exil. Und deswegen braucht es auch diese Sehnsucht nach der eigentlichen Heimat, wie der Paulus sagt. Eure Heimat aber ist im Himmel. Wir Christen leben in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu ihr. Wir werden immer welche sein, wo die anderen sagen, dok, dok, dok. Und es ist gut, wenn jemand zu dir sagt, dok, dok, dok. Du hast doch was an der Latte. Wenn du das nie hörst, wenn du nur begeisterte Zustimmer hast, der ist super, der ist gut, dann stimmt was nicht. Aber die allgemeine Auffassung ist eine andere. Leider. Leider. So, jetzt hätte ich eigentlich noch die 8 Seligpreisungen vor mir. Habt noch ein bisschen Zeit. Noch weitermachen. Ich reiße zumindest die erste an. Denn sie ist ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Denn sie ist der Schlüssel zu den folgenden Seligpreisungen. Es gibt eben eine ganz bestimmte Ordnung, eine ganz bestimmte Reihenfolge bei den Seligpreisungen. Der Herr hat sie nicht zufällig so angeordnet. Es ist eine logische Reihenfolge. So, selig die arm sind vor Gott, so steht es in der Einheitsübersetzung. Besser und richtiger, meines Erachtens, selig die arm sind im Geist. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Also, wenn du in das Himmelreich willst, will jemand nicht rein? Will jemand nicht ins Himmelreich? Okay, alle wollen ins Himmelreich. Gut. Und wie kommst du ins Himmelreich? Wenn du arm im Geiste bist. Grundvoraussetzung. Geistlich arm. Also in dieser ersten Seligpreisung geht es darum, dass ich eine innere Leere und Bedürftigkeit spüre. Der reiche Mensch, reich im Geiste, der sich was einbildet auf sein Wissen, auf sein Können, auf seine Titel, die er vielleicht hat, der muss da schon richtig was tun. Der ist schon gefährdet. Man kann ja auch reich im Geiste sein. Das heißt, ich kann zwar in der Favela leben, in den Slums, und kann mich trotzdem nach der Yacht von Millionären sehnen. Da ist er nicht geistlich arm. Und ich muss mir bewusst sein hier, das Erste ist immer, lieber Gott, lass Ströme lebendigen Wassers fließen, erfüll mich neu, singen wir auch, Herr, mach mich neu. Und das funktioniert aber auch nur, wenn du nicht voll bist. Also das heißt nicht, dass du hier gleich 10 halbe getrunken hast, aber wenn du voll bist, erfüllt von dir selber, von deinem, was du schon erreicht hast im Leben, von deinem Ich, dann kann Gott nur ganz wenig reinträufeln. Du musst also als erstes dich leer machen. Die Entleerung ist Voraussetzung für die Fülle Gottes. Du musst immer wieder in dieser Haltung der Entleerung leben. Das heißt nicht aufs Klo setzen und schauen wir mal, was kommt. Ja, es geht also schon um eine andere Entleerung. Also sich leer machen, das heißt, nachdenken drüber, woran hängt mein Herz? Es ist ja vieles, ne? Vieles ist nicht verboten oder sündhaft. Aber wenn ich jeden Tag 4 Stunden Fernsehen schaue, ist es zu viel. Ich kann schon mal einen Film schauen. Aber ich muss mir auch die Frage stellen, nicht nur, ist es sündhaft oder verboten von Gott, sondern nützt es mir etwas? Nützt es mir etwas? Ist es nützlich? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und dann eben schauen, was sind die Götzen in meinem Leben? Das ist eigentlich immer eine Aufgabe bei Exerzitien, nachzuschauen, wovon bin ich voll? Woran hänge ich? Kann ich noch mal einen Tag verbringen ohne Internetsurfing? Kann ich mal 3 Tage sein ohne Handy? Oder so, das sind die neuen Sachen. Es gibt noch vieles andere, wo wir dran hängen. Es gibt aber auch viele andere Dinge. Es gibt Leute, die brauchen jeden Tag eine Tafel Schokolade und andere brauchen jeden Tag 3 halbe Bier. Ist egal. Ich bringe nur so ein paar Beispiele. Dass du schaust, ja, wo ist der Zugang Gottes sozusagen, wo hindere ich ihn? Wir schauen ja immer auf die anderen, wie die mich hindern und stören. Und die Belastungen von den Vorfahren, das ist ja auch schön, aber doch bitte nicht den Schwerpunkt darauf setzen. Die Belastung, die größte, bist du selber. Du selber bist es. Du stehst dir selber im Weg. Du selber willst dich nicht leer machen, damit Gott dich erfüllen kann. Das ist der Punkt. Eben geistlich arm, mich entleeren und eben eine richtige Haltung vor Gott haben, denn wer bin ich? Ich bin nichts. Und wer ist er? Er ist alles. Katharina von Siena und andere Heilige haben es von Gott gesagt bekommen. Weißt du, Katharina, wer ich bin und wer du bist nichts und ich bin alles. Jetzt, wenn ich das so sage, dann geht es schon mal rund in uns. Und in einem normalen Pfarrei schmeißen sie mich wahrscheinlich nach einer Woche raus. Aber es ist halt die Wahrheit. Ich bin halt mal nichts. Ist doch nicht so schlimm. Aber er ist alles. Und um auch etwas zu erreichen, brauche ich ihn. Brauche ich seine Hand. Muss ich versuchen, an seiner Hand zu gehen. Oder wie es so schön heißt, Mutter Maria, nimm mich an der Hand. Lass meine Hand nie mehr los. Das ist auch eine Möglichkeit, Heiligkeit zu leben, in dieser richtigen Verbindung mit Gott. Nicht mehr versuchen, irgendeinen Schritt selber zu tun. Das ist so, durch die Erbsünde in uns drin, ne? Das ist echt so, dass wir immer wieder in diese Versuchung geraten, selber zu tun. Du gehst ins Auto und fährst los, okay? Du hast schon 350.000 Kilometer gefahren oder vielleicht 2 Millionen. Du setzt dich ins Auto und fährst los, aber es ist falsch. Du musst sagen, lieber Gott, hilf, dass ich das Auto fahren kann. Hilf, dass ich den Kugelschreiber nehmen kann und schreiben. Dieses Bewusstsein, ein bewusstes Ja sagen, total von Gott abhängig zu sein, das ist hier mitgemeint bei dieser ersten Seligpreisung. Und wir sehen also schon, wie die Seligpreisung konträr geht zum Geist der Welt. Also ich kann diesen Berg, den Jesus hier uns aufzeigt, nicht aus eigener Kraft erklimmen. Ich kann es nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich brauche die Hilfe Gottes. Aber es ist wichtig, dass ich schaue, dass ich wirklich Gott hineinnehme in mein Leben. Dass ich wirklich, ja, sag Jesus, von Herzen bete und auch von Herzen Lobpreis mache Und vielleicht ist es da nicht schlecht, wenn ich die Augen immer wieder schließe, damit ich nicht sehe, was die Nachbarin wieder für einen bunten Hut aufhat oder so. Also, da geschieht Berührung Gottes, wenn wir uns richtig auf ihn konzentrieren, uns bewusst machen, was geschieht. Was geschieht beim Gebet? Ja, wenn ich bete, Vater unser, was ist dann mit Gott? Schon ist er da. Also, jetzt muss ich abbrechen. Gell? So ein bisschen ein paar Hinweise habe ich euch gegeben. Vielleicht nutzen sie, das wäre schön. Und schließen wir noch ab mit einem Gebet. Das Los vom Ich-Gebet, kennt ihr das? Nicht? Los vom Ich-Gebet? Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. So bitte ich dich jetzt, Herr Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, der Weg, die Wahrheit und das Leben, sei jetzt bei jedem einzelnen Bruder und jeder einzelnen Schwester und erfülle ihr Inneres mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade. Und dazu segne euch der dreinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.